Ihr hört auch weiterhin das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 101.4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und auch bei DRB Plus im Kanal 12C mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wir produzieren heute Mittag bereits, denn heute Abend sind Dinge im Gange, zu denen man rechtzeitig aufgebrochen sein muss. Im Studio begrüße ich Hans-Christian Danny.
Hallo Werner.
Danny, guten Tag. Hallo Werner. Wir haben uns jetzt öfter gesehen, die Tage. Draußen ist es plötzlich warm.
Ja.
Das ist...
Es wird warm.
Es wird warm. Aber man kann zu, wie nennt man das, fest oder stark oder unpassend angekleidet sein. So, dass man ins Schwitzen kommt auf dem Weg. Aber wir wollen jetzt ernst sein. Der 7. Oktober. Jetzt gerade läuft im Hintergrund die 17-Grad-Sendung. So ein bisschen Coincidence in a way. Die sich auch damit beschäftigt, nämlich mit der Ignoranz, weltweiten Ignoranz gegenüber dem, was am 7. Oktober den Menschen in Israel angetan worden ist. Und dieses Angetan kann man ganz sicher in mehrfacher Hinsicht unterstreichen. Manche schreiben, und es ist auch zu spüren, das ist die Reaktualisierung eines ewigen Traumas. Vielleicht fangen wir damit ganz kurz an.
Naja, das ist natürlich sehr gleich dann mitten rein und daran stellen sich ja auch eine ganze Reihe von Fragen. Also was hat dieses Trauma mit den verschiedenen Gruppen gemacht? Oder das hat mich sehr beschäftigt. Also das Ganze ist dieser Akt, also dieser Anschlag, der dort verübt wurde, ist ja sehr ungewöhnlich und wahrscheinlich auch ein wirklich einschneidendes historisches Ereignis, das vielleicht auf einer bestimmten Ebene natürlich ignoriert wurde, aber andererseits gar nicht. Es hat ja eine unheimliche Welle geschlagen und von daher habe ich jetzt zurückblickend das Gefühl, also es ist ein perfekter Akt des Terrorismus, der sehr tiefliegende Ebenen ausgelöst hat und bei sehr, sehr vielen verschiedenen Akteuren. Also das, was irgendwie beim linken Terrorismus immer, man erschießt irgendwie einen Banker und hofft, die Leute erkennen dann, dass sie ausgebeutet werden und fangen an, ihre Fabriken klump zu hauen. Das hat ja selten geklappt. Aber hier klappt es. Also man führt in aller grausamster Form die Folter und Tötung einer Gruppe von Juden vor. Man sendet das und löst mit diesem Schock, also dieser absoluten Ekstase von Gewalt und auch also was wohl der Begriff des Bösen, ne, des abgrundtief Bösen wieder passt, löst eine weltweite Welle des Antisemitismus aus. Also genau kein Spüren mit den Opfern, sondern eine noch viel mehr als Solidarisierung mit den Tätern. Man greift das erklärte Ziel der Täter auf. Und das sticht nicht nur in einem Moment des Affektes, also der greift zwar ziemlich schnell, da sollten wir später drüber sprechen, wie weit das organisiert war, aber das über Monate. Und das hält an und es hört nicht auf und es nimmt sogar teilweise immer extremere Formen an. Und das ist zutiefst erschreckend.
Ja, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. das, was zu hören war, ich habe mir ganz bewusst überhaupt keines dieser Videos und der Bilder angeguckt von diesem Terrorangriff. Aber es war viel zu lesen, auch von Betroffenen, die überlebt haben, die entkommen konnten. Und mich hat das erinnert an frühere Berichte aus Pogromen vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg. Und ergänzt wird das vielleicht, wie du das gerade geschildert hast, dadurch, dass das ja systematisch, medial ausgewertet und nochmal dort auf der Ebene eine Wiederholungsfront sozusagen aufgebaut worden ist. Beides zusammen hat mich jetzt die ganzen Monate zu der Frage geführt und zu einer dann eben doch banalen, aber gleichzeitig krassen Antwort. Beides zusammen müsste ja eigentlich in einer weltweiten Linken und auch in einer deutschen Linken auslösen, eben das, was du gerade gesagt hast, Anteilnahme, gefühlsmäßig Ausdruck von Solidarität dorthin zu schicken. Es passiert aber das Gegenteil und damit bin ich bei dieser banalen Feststellung, es handelt sich um Antisemitismus, flächend erkannt, bis auf wenige Ausnahmen auch in einer weltweiten Linken.
Also du hast, Antisemitismus ist ja auch immer etwas sehr Affektives. Es ist etwas ja nicht Rationales. Es wird manchmal versucht, es rational zu begründen. Aber das kommt ja aus einem sehr tiefliegenden Gefühlshaushalt und hat auch sehr viel mit verdrängten Dingen, die an die Oberfläche kommen, zu tun. Ich habe mir auch kaum etwas von den Bildern angesehen, aber man muss ja erstmal diesem Phänomen ins Auge sehen, dass das Teil des Anschlags war, den auch zu zeigen. Und man muss auch davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Menschen diese Bilder gesehen haben. Und mich erinnert es, es gibt, ich habe das glaube ich nur ein einziges Mal erlebt, aber man kennt das ja als Beschreibung, wenn es auf der Straße Angriffe gegen Menschen oder in der U-Bahn Angriffe gegen Menschen gibt und Menschen werden sehr, sehr brutal verprügelt. Und ich habe das auch einmal beobachtet, dass es dann auch so, wenn es einfach extrem gewalttätig wird, es wird sich nicht auf der Seite des Opfers geschlagen, sondern seltsam auf die Seite der Täter gestellt. Das ist so ein Affekt, wahrscheinlich eines Überlebensinstinktes auch, dass man sich an die Seite des Stärkeren, in dem Moment gewalttätig Auftretenden schlicht. Und ich glaube, dass dieser Affekt oder dieses wahrscheinlich tiefliegende menschliche Verhalten intendiert war auch in dieser Sache. Aber das andere ist natürlich auch, dass dass das einfach reichlich vorhanden war. Es ist ja auch bei den Gruppen, die am Anfang sehr, sehr schnell gesprochen haben, also sehr schnell aufgetreten haben und sich mit den Tätern solidarisiert haben, sind ja teilweise auch Gruppen wie Sinn Féin oder die auf eine sehr lange antisemitische Tradition zurückblicken. Die aber auch natürlich, und das ist ja wahrscheinlich auch die Frage, es gibt ja eine lange Geschichte und auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte der Sympathie der Linken, internationalen Linken, für auch offensichtlich die antisemitischen Anteile der palästinensischen Befreiungsbewegung. Und das hat ja auch eine lange Tradition der Spaltung. Also das in der deutschen Linken vielleicht ist so einer der einschneidendsten Momente Entebbe gewesen. Also die Beteiligung deutscher Linker an einer Flugzeugentführung und die Trennung der Geiseln in Juden und Nicht-Juden. Und aber das scheint ja alles wie vergessen, ne? Also dass es diese Spaltung immer wieder gegeben hat. Also da könnte man jetzt diverse Beispiele heranholen.
Das wäre sozusagen ein politisch-taktischer Moment des Überfalls der Hamas. Eigentlich können ja alle wissen, was das Programm, die Charta der Hamas ist. Die ist dort exemplarisch vorgeführt worden. Judenvernichtung, die Auslöschung des Staates Israel, was irgendwie merkwürdig abgetrennt wird und vielleicht erklärbar ist mit diesen unbewussten Anteilen, die Auslöschung des Staates Israels von der Existenz der dort jetzt lebenden Menschen, die einer solchen Auslöschung des Staates als Individuen wehrlos ausgeliefert wären, genauso wie die Menschen, die am 7. Oktober wehrlos ausgeliefert waren. Das wird jetzt so auf der rationalen Ebene nicht gesehen oder will nicht gesehen werden. Also beispielsweise, wenn Südafrika behauptet, vor dem Internationalen Gerichtshof, es würde ein Vernichtungskrieg gegen die palästinensische Bevölkerung geführt, dann wird es schlicht und einfach geglaubt.
Ja, wahrscheinlich müssten wir jetzt auf diesen Punkt kommen, was ja auch in dem Ganzen zu beobachten ist, dass es einerseits diese Ebene des Affektes gibt, die ja auch sehr, sehr geschürt worden ist. Es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung unter den Bedingungen von verstärkter Bildinformation, auch verstärkter manipulierter Bildinformation, also und die auch sehr schamlos von Anfang an bestimmte antisemitische Tropen bedient hat, also gerade in den ersten Wochen waren dann ja immer wieder diese Kinderbilder, auch teilweise mit Puppen gestellte Kinderbilder zu sehen. Und es ist ja immer wieder die Rede von den Kindern, den Kindern, den Kindern. Ich möchte jetzt nicht im Geringsten das Schicksal der Kinder dort schmälern. Was einfach nur erschreckend ist, wie dieser Schrecken instrumentalisiert wird und gegen die Gegner verkehrt wird. Und der Affekt und das Benutzen von Affekten ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es eine lang vorbereitete, also auf diesen Tag X ist hingearbeitet worden. Einerseits muss man anerkennen, dass die palästinensischen Befreiungsbewegungen und speziell die Hamas und ihre verschiedenen legalen Arme sehr, sehr gut organisiert sind, natürlich auch organisiert als Fanatiker eines ganz klaren Ziels. Also aber es ist einfach auch gelungen, bestimmte Felder in den letzten Jahren zu besetzen. Und eine Gruppe, um die sich sehr bemüht wurde, ist sicherlich Black Lives Matter gewesen. Also eigentlich eine Bürgerrechts- und Befreiungsbewegung, die traditionell solidarisch war mit Israel und dem jüdischen Volk, also die Afroamerikaner. Und aber deswegen war das einfach auch so überraschend und wahrscheinlich auch ein ganz, ganz massives Signal, dass schon am 8. Oktober Black Lives Matter in Chicago aufgetreten sind und den Feind, also sich solidarisiert haben. Und eigentlich all das, was dann später für manche Wasser oder Blut auf den Mühlen war, der sicherlich unglaublich grausame Krieg, der im Moment in Gaza geführt wird, das schon prognostiziert haben und alle Argumente daraus schon in dem Moment, also das Argument des Genozids aufgebracht haben. Es gibt aber auch zum Beispiel im Kunstfeld, ist seit 1921 ein Index geführt worden. Da geht es, das ist ein Index, der war als halboffene Datei im Netz. Und da wurde ganz klar sortiert, anhand von Kunsträumen und Institutionen, wer ist, das ist der Originalton, Supporter, wer ist Silent und wer ist Pro-Zionist. Und es wurde aufgeteilt, Leute wurden erfasst, es wurde einfach eine Stasi-mäßige Überwachung des Feldes vorgenommen. Und natürlich mit der Documenta dann auch eine bestimmte Atmosphäre vorbereitet.
Ja, du hast gerade 1921 gesagt, du sprichst von 2021.
Ja, 2021, also, genau. Ja, also man hat nicht 100 Jahre an diesem Index gearbeitet und es gab damals auch noch keine Excel. Der ist in Excel.
In Excel. Ja, ich wollte das nicht besserwisserisch korrigieren, sondern ich glaube, der Gedanke wird deutlicher, wenn klar ist, das findet gerade aktuell in den letzten 2-3 Jahren statt, nämlich diese Excel-Auflistung von Menschen weltweit in politischen Kontexten, Zuordnung. Wie nennst du die drei Kategorien?
Ich nenne die ja nicht so, sondern dieser Index, der quasi der Überwachung des pro-zionistischen Feldes, wie die es nennen. Also das ist Supporter, das heißt also jemand, der auf der Seite der palästinensischen Befreiung steht. Silent, jemand, der sich nicht äußert, was auch häufig dann angegriffen wird, und pro-Zionist.
Damit wird gearbeitet. Für mich ist diese Information auch neu, aber die Systematik, mit der Sachen organisiert sind, die anti-israelisch immer auch versucht, mit so einem Mantel zu umgeben, nein, wir sind nicht anti-jüdisch, wir sind anti-israelisch, und dann aber nicht weiter darüber zu sprechen, die Systematik, die ist schon auffällig. Und das wäre einer der Momente, die diese Systematik dann auch erklären kann, die Organisiertheit erklären kann.
Ja, und dieses Hinarbeiten auf ein lang angesteuertes Ziel und also auch wiederum, auch dieser Index ist sehr geprägt vom Gedanken der Spaltung. Er ist von so Ideen von Bekenntnissen, von sich positionieren gesetzt. Und wenn man dieses, und dann ist natürlich diese, du hast das schon angedeutet, die ja immer wieder, ja, wir sind nur gegen den Zionismus. Und gerade im Kulturbereich kommt, denke ich, noch ein weiteres Phänomen hinzu, nämlich das ist eine Folge, würde ich sagen, der neoliberalen Entwicklung, in denen, also sind hier so die letzten, dass seit den 90er Jahren und speziell seit den Nullerjahren und ganz, ganz forciert im letzten Jahrzehnt so eine Professionalisierung des politischen Aktivismus stattgefunden hat. Und das betrifft ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Aber es hat damit zu tun, dass politischer Aktivismus heute eine Karriere sein kann. Also jemand wie Deborah Feldmann ist eine Karriere, die ausschließlich darauf aufgebaut ist, dass sie als Jüdin den Zionismus laufend angreift. Das ist eine gute, also dass diese Karriere in Deutschland sehr, sehr gut läuft, ist natürlich, dass sie etwas ausspricht, was andere meinen, hier nicht aussprechen zu dürfen. Und quasi die Israel-Kritik, was ja ihr Argument ist. Aber so gibt es zahlreiche Karrieren, die in den letzten Jahren darauf aufgebaut worden sind. Und natürlich gibt es diesen ganzen Bereich der UN und anderer NGOs, die, wo einfach Jobs durch das am Leben halten von Konflikten generiert. Man verdient damit Geld, dass man bestimmte Konflikte nicht versucht, irgendwohin weiterzuentwickeln, sondern sie schwelen zu lassen.
Ich mach mal einen nicht vorgesehenen Schlenker an dem Punkt. Wie wird es uns gelingen, die Erkenntnisse, die du gerade Stück für Stück entwickelt hast, nicht als Verschwörung zu deuten und, wie soll man sagen, nach draußen zu geben, sondern als, so wie sie stattfinden, real.
Naja, diese...
Ich weiß, viel Zeitung lesen, viel selber studieren, aber ich will es nochmal ausdrücklich genau an dieser Stelle sozusagen zum methodischen oder methodologischen Punkt machen in unserem Gespräch.
Erstmal selber keine Karriere machen da draus. So, also, oder zu gucken, natürlich in welchen Interessenslagen man selber spricht, ne? Also das ist ja wahrscheinlich eh so eine Frage, die in diesem späten ausklingenden Neoliberalismus die gesamte Zeit, was löst etwas, also warum handle ich wie und welche unterschwelligen Interessenslagen sind da drin? Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Aber es geht ja jetzt erstmal, sich mit dieser Realität davon auseinanderzusetzen. Es gibt bestimmte Realitäten und es gibt natürlich einfach auch eine große Doppelzüngigkeit. Also, und man muss immer wieder diese Dinge abklopfen, ne, auf die beiden Erzählungen. Und natürlich, wie du sagst, also immer wieder diese Dinge betrachten. Also was bedeutet das, wenn der Oscar-Preisträger sich selbst auf offener Bühne vor Millionen Fernsehzuschauern als Jude beschimpft und ein Saal tobt vor Begeisterung? Also das Schreckliche ist daran jetzt nicht, also da, das ist vielleicht, das sollte man sich ja vielleicht gar nicht anmaßen, aber wer sind diese Leute, die immer im Saal grölen oder vor bestimmten Dingen grölen, wenn der sich selbst hassende Jude auftritt? Ne? Also was sind das so für Figuren? Und das ist ja etwas, was im Moment so massiv platziert wird. Ne? Also dieses... das sind einfach, ja, denke ich, die Fragen. Und Verschwörung sehe ich in dem Ganzen gar nicht. Natürlich sind Organisationen wie die Hamas und ihre verdeckten Nebenarme eine Verschwörung. Das sind Bruderschaften. Das sind man hat damit ja zu tun. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern was ist das, kann das anderes sein? Eine religiöse Miliz oder ja gut, aber in dem Fall ist es einfach auch ein Männerbund und dieser Männerbund verschwört sich.
Oder anders gesagt, du hast jetzt in dem, was du gerade ausgeführt hast, indem du von dem selbst, sich selbst hassenden Juden gesprochen hast und die Begeisterung der Mehrheit sozusagen dem gegenüber. Eines der Stereotype des Antisemitismus genannt, beziehungsweise dessen öffentliche Entfaltung. Und das wäre für mich dann immer einer der Punkte, mit all dem Wissen über Antisemitismus, also der großen Palette an Literatur dazu, neben der Empathie gleichzeitig immer die Funktionsweisen zu sehen, zu ahnen, festzustellen und dann in dem Kontext zu überlegen, wie stelle ich mich dem entgegen. Wo du dieses Bild von der Oscar-Preisverleihung gerade gezeichnet hattest, denke ich an diese, keine Ahnung, wo war das, wo Ignaz Bubes, das war auf jeden Fall in der Paulskirche bei irgendeiner Rede, dass die Deutschen langsam mal von ihrem Schuldkomplex runterkommen müssten. Da war dann ein ähnlicher Beifallssturm. Der Einzige, der aufsteht und protestiert, ist Ignaz Bubes, der damalige Zentralratsvorsitzende der Juden und Jüdinnen in Deutschland. Diese Aktionen braucht es also, um überhaupt mal den Blick dafür zu kriegen, in welchen Dynamiken befinden wir uns da gerade gesellschaftlich, denke ich so. Ne?
Das war, glaube ich, Martin Walser, ne? Der hat das
genau,
damals...
Genau, Walser, ja. Der Name war mir nicht eingefallen.
Und, aber das war ja noch zu einem Zeitpunkt, als es noch Debatten darüber überhaupt gab. Also das hat ja derzeit eine solche Geschwindigkeit der Aufeinanderfolge von Ereignissen angenommen oder von Zwischenfällen oder von solchen einzelnen Überschreitungen, die, und das ist man, glaube ich, wieder bei den Affekten, ne? Das sind ja auch Dinge, die ganz, ganz stark in so Bildpolitiken stattfinden. Und viel lang, also der Rationalisierungsprozess wird permanent durch ein neues Ereignis erschüttert und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen, dass das veränderte Strategien erfordert. Also wie geht man damit um?
Ja, wie geht man damit um? Dieses sich schnell entwickelnde, dynamische sozusagen, die ständigen neuen Ereignisse, die haben ja aber gleichzeitig doch eine Systematik, die an frühere Kriege, die Israel geführt hat, erinnert. Also die Empathie der Medienlandschaft ist sehr, wie soll man sagen, sehr rationiert, sehr, man hat so das Gefühl, in Tagesschau, wir wollen mal sozusagen 20% mit Menschen in Israel solidarisch sein, 40% mit in der Allgemeinheit, ne? 40% mit den eigentlich von uns als eigentliche Opfer gesehene in Gaza und dann nochmal so irgendwas drumherum in der Berichterstattung haben. Und diese Systematik wiederholt sich durch alle Kriege. Also dieses genau zugemessene Maß an Informationen, was nach draußen geht, was auch nicht irgendwie jetzt so verschwörungsmäßig zurechtgeschnipselt ist, sondern was auch aus dem Unbewussten, Unterbewussten heraus so funktioniert. Und an dieser Systematik, der dann was entgegenzusetzen, das denke ich immer, müsste besser gelingen. So, ne?
Naja, es ist die Frage, ob im Moment überhaupt der Moment eines Austausches noch ist. Also es ist ja eher so ein Gefühl, dass es wird sich nur noch angebrüllt oder es wird von der anderen Seite auch so niedergebrüllt. Es werden so sehr, sehr stark emotionalisierte Argumente gebracht. Also es ist ja ein aus dem analytischen und rationalen herausgerissener Diskurs. Und der natürlich aber auch sehr stark geprägt ist, die einzigen, die da drin, also es gab ja sehr, sehr wenig, also in dieser doch sehr problematischen Forderung des Waffenstillstandes, der sich immer an den bösen Staat Israel, den Täterstaat Israel richtete, und ganz am Rande wurde nochmal dieses Zurückweisen der der Hamas, die ja nie den wollte und immer gesagt hat, wir werden weitermachen bis zum Endziel. Unser Endziel ist die Vernichtung. Das ist ja auch das unglaublich Fatale dieses Krieges, dass der von der Hamas begonnen wurde, unter starker Unterstützung der Bewohner und Bewohnerinnen des Gazastreifens. Dass das Ziel totale Vernichtung des Gegners ist. Es geht ja nicht darum, wie in anderen Kriegen dem Gegner einen Willen aufzuzwingen oder ihm die Ölquellen wegzunehmen, sondern es geht um Vernichtung. Und das macht das Ganze ja so unglaublich fatal. Natürlich geht es immer darum, auch zu versuchen, noch auch für sich selber das zu rationalisieren, aber groß was gewinnen kannst du damit im Moment nicht.
Ja, ich glaube, auch das muss man sich vollständig eingestehen erst einmal, ne? Wenn es für einen selber zum Beispiel darum geht, überhaupt noch sprechfähig zu sein in so einer Situation, überhaupt noch was ausdrücken zu können und ausdrücken zu wollen, dann gehört dieser regressive Moment des sich Eingestehens der Machtlosigkeit dann als Ausgangsposition für Handlungsfähigkeit auch mit dazu, würde ich so kurz zusammenfassen. Das Gleiche gilt mit dem Bild, was du vorhin zu Beginn gezeichnet hast. Es wird jemand in der U-Bahn übel zusammengeschlagen oder jedenfalls so weit in der Öffentlichkeit, dass sich eine Gruppe von Menschen drumherum bilden kann. Und diese Gruppe, diese Menschen handeln nicht zum Schutz des am Boden liegenden oder der am Boden liegenden, sondern haben eher eine offene oder klammheimliche Sympathie mit dem oder den Täter. Das beschreibst du als Affekt, als Affekt unter anderem des Selbstschutzes. Aber es ist mehr, und darüber wollen wir vielleicht ein bisschen sprechen. Es ist, mich erinnert das zum Beispiel an die Exponate der ersten Wehrmachtsausstellung, die Briefe von Frontsoldaten an ihre Familie. Heute haben wir 3 Juden erschossen. Und das als Jubelnachricht und das ganz kontinuierlich auf dem Feldzug. Daran erinnert mich dieser Moment, den du schilderst.
Ja, da könnte man jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Also eine Sache, man muss ja auch sich klar sein, das kommt daher, ne? Also diese Wehrmacht, damals, also wo die Einzelnen diese Jubelbriefe geschrieben haben, also die gab es ja jetzt auch wieder. Also es gibt ja, das sind dann heute halt Handynachrichten und diese ganz wirklich entsetzlichen Berichte von Handys an Freunde, wie man gerade jemanden umgebracht hat.
Ganz konkret im Zusammenhang des 7. Oktober.
Genau, gibt es die. Ja, jede Menge. Und es gibt, es läuft ja in die ganzen Chatgruppen rein und man hört immer diese lachenden Männer. Es sind einfach alles Männer. Also das muss man natürlich auch sagen. Also dieser 7. Oktober ist natürlich einfach auch ein einfach von Männern verübter Akt gewesen. Und sehr viel von dem, was da jetzt, es gibt natürlich einen sehr weit zurückreichenden Antisemitismus im im ganzen Nahostbereich und auch sehr, sehr über Jahrtausende zurückgehende Konflikte. Das andere ist aber, dass das Ganze ja sehr geschürt worden ist, damals aus dem Dritten Reich, also durch die Installation von Radiosendern. Und dass man heute eigentlich nachweisen kann, dass der Antisemitismus, und dazu gehört eben auch die Gebiete, die heute eingefordert werden oder aus denen die sehr viel, teilweise also um ein Mehrfaches ausgeprägte antisemitische Ressentiments haben, in denen dieser Sender lief, als andere Bereiche im Nahen Osten, wo dieser Sender nicht zu empfangen war. Der wurde aus Berlin finanziert. Da gab es einfach eine direkte Verbindung zu palästinensischen Gruppen und da wurde genau das geschürt, ne, und weitergereicht und eigentlich auch sehr, sehr alte Dinge wieder aufgerufen. Ne? Also es war so ein Wachhalten davon oder Wiedererwecken oder am Brodeln halten. Und daran schließen natürlich die Leute diese Vorgänge heute an.
Gucken wir uns das mal aus der Perspektive einer Person an, die dann in dieser Gruppe um den Vorgang herum, also Vorgang um dieses Zusammenschlagen eines Menschen, dieser Brutalität, dort im Kontext dieser Gruppe auch steht und eigentlich nicht diese Solidarisierung mit dem Täter mitmachen will, aber schon das Schweigen auch eine solche sein könnte. Wie gehen wir in dieser Situation um? Ein sich da reinschmeißen könnte sehr gefährlich sein, weil man kriegt sogar noch nicht nur den jetzt gerade agierenden Täter, sondern den ganzen Rest der Gruppe auch noch. Mit dem das auch noch zu tun. Wir wollen aber auch nicht die Polizei rufen, weil wir da nicht über den Weg trauen. Was machen wir?
Ich würde sagen, also der Punkt, wo ich erstmal, das ist ja eine Politik der Angst, die da durch den Gewaltakt instrumentalisiert wird. Also die gesamte Umgebung wird in einen Zustand der Angst versetzt durch den Akt der Gewalt und unterwirft sich dem Gewalttätigen oder der Gruppe der Gewalttätigen. Und das ist ja auch etwas, was jetzt in der Folge zu beobachten ist und was auch eine Kontinuität hat in der Art und Weise, wie diese Bewegung, die da gewalttätig wurde am 7. Oktober, in der Vergangenheit immer wieder Angst als Mittel eingesetzt hat, um Solidarräume herzustellen, um es so, also um das Wort solidarisch mal zu missbrauchen. Und das wird ja jetzt auch gemacht. Das wird natürlich auch mit solchen Listen, mit dem Index gemacht. Wir sehen euch, wir beobachten genau, wie ihr euch verhaltet. Jede Wortmeldung, die ihr machen werdet, jeden Akt, den ihr tun werdet, kontrollieren wir, wir überwachen euch. So. Und dann gibt es ja einfach auch gezielte Angriffe und Bedrohungen und Beschimpfungen und alle Formen von, wie auf diejenigen, die sich vielleicht noch mit den Opfern in dem Falle solidarisieren, angegriffen werden. Es gibt einfach auch Ausschlüsse. Da werden einerseits versichern sich Gemeinschaften und da geht es, glaube ich, schon darum, das zu untersuchen, wie das passiert und auch zu gucken, wie man in den eigenen Reihen die Angst, die daraus entsteht, bricht. Ne?
Ja, cool. Also ich, das mag sich alles für Hörer und Hörerinnen erstmal sehr banal anhören. Aber für mein Gefühl ist es so, wir müssen uns einiger Essentials erinnern in dieser Situation. Dazu gehört, dass das, was dort geschehen ist, ist Faschismus. Das ist purer Faschismus, purer Vernichtungswille. Das hatte man für die Region an anderer Stelle schon mal sehr viel klarer, nämlich als der IS durchmarschiert ist aus Irak in den Norden und nach Syrien und nach Kobane. Da war das sehr viel klarer in einer linken Öffentlichkeit, dass das Faschismus ist, dem auch von hier aus sich entgegengestellt gehört. Und wir haben ja gerade eigentlich das Gleiche tun durch die Hamas mit dem 7. Oktober. Wirklich das Gleiche, so sehr das Gleiche, dass man sagen kann, dasselbe. Und es passiert eigentlich so gut wie gar nichts an Wahrnehmung des dort ausgetragenen Faschismus. Und da geht es eben darum, dann tatsächlich zu den Essentials zu kommen. Und du hast ja selber so diesen Satz gesagt, den ich eigentlich immer ungern gebrauche, in den eigenen Reihen. Hm? Ja, und das macht es aber doch auch ganz deutlich. Ne? Wir müssen organisiert, oder Menschen, die sich dem entgegenstellen wollen, müssen Räume und Möglichkeiten finden, sich zu organisieren und das dann auch tun.
Ja, und im nächsten Schritt ist natürlich auch die Frage, was ist da genau passiert oder wer sind da auch die treibenden Kräfte? Also was ist, also es gibt einerseits diese Politik der Angst jetzt im Hohen Markt, warum sehr viele schweigen und oder sich nicht äußern. Es gibt natürlich auch die starken Fürsprecher. Es gibt eine seltsame oder sagen wir mal erstaunliche Entwicklung der Theoriebildung. Das, was man besonders anhand von Judith Butler beobachten kann oder so vielleicht am exponiertesten. Das geht aber auf eine lange Entwicklung, glaube ich, zurück. Das geht eigentlich schon auf die frühen Nullerjahre, wenn nicht sogar die späten 90er zurück. Und es ist ein langsames Umkippen von Theoriebildung hin zu Glaubensgruppen gewesen. Und dann Glaubensgruppen, die sich irgend an einem bestimmten Punkt festgesetzt haben. Und es geht aber dann, denke ich, auch noch um noch einen weiteren sehr herausfordernden Konflikt. Es geht, glaube ich, auch um einen Generationsbruch. Da findet derzeit, und es trennt sich ja auch sehr häufig innerhalb von linken Gruppierungen, in eine ältere Generation und eine jüngere Generation, die aus sicherlich vielfältigen und auch sicherlich begründeten Überlegungen heraus sich für diese Solidarität entschieden hat. Die kommt aber, das ist eine Sache, meines Erachtens sehr, sehr stark aus dem akademischen Feld. Also ist an kapitalistischen Universitäten als dem Zentrum der Kritik heute erzogen worden. Das ist das eine. Und es gibt aber auch natürlich, oder nicht natürlich, sondern das ist etwas, was ich beobachte oder was, worüber ich auch gerne noch sprechen würde. Es gibt eine Verschiebung der Idee, die man von der eigenen Subjektivität hat. Meine, deine Generation und ich glaube auch einige der noch so nachfolgenden ging ja nicht von einem einheitlichen Subjekt aus und haben das eigentlich auch nicht gesucht, sondern es war schon ziemlich klar, dass man so diese ganze Widersprüchlichkeit aushalten muss. Das hat ja auch häufig nicht gut funktioniert. Also man hat sich ja auch sehr oft verlaufen in diesen Widersprüchen. Und das war sicherlich auch etwas, warum die Linke so über lange Zeit so wenig schlagkräftig war. Jetzt ist so eine neue Generation, in der sehr viele versuchen, eigentlich so eine Einheit des Subjekts, zumindest soweit es irgendwie geht, wieder zu leben. Also es ist viel weniger Problem damit, sehr fixierte ideologische Konzepte anzunehmen und damit umzugehen. Und es gibt auch eine große Strenge gegen sich selbst, die eigenen Widersprüche an sich, auch in den ganzen Lebensweisen, zu einer Einheitlichkeit hinzubewegen. Das ist, glaube ich, so ein Auseinanderdriften. Und ich könnte das jetzt nicht komplett, ich will das auch gar nicht werten, das ist jetzt immer nur als Beobachtung gemeint, aber ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen, um wieder zu, also um Verbindungen aufrechtzuerhalten und weiter miteinander sprechen zu können.
Also ich würde erstmal bestreiten, dass das zumindest in meiner Generation dieses Moments der Vereinheitlichung nicht gegeben hätte, sondern würde doch so für die 70er Jahre Linke, auch für mich selber, bis zu bestimmten Punkten, wo dann die Brüche notwendig wurden, was weiß ich, den Glauben an das Proletariat, Glaube wohlgemerkt, ne? Also eine andere Instanz, die dann Befreiungswünsche tatsächlich zu realisieren hat. Hm? Die Klasse oder so. Bis man dann so ein bisschen merkt, das stimmt. Dinge an diesem Konzept stimmen irgendwie nicht und das in Frage stellt. Das wiederum, würde ich jetzt sagen, wäre auch dann für heute der Job, nämlich auf die inhärenten Widersprüche immer wieder den Finger hinzuzeigen und so, ne? Also immer aufs Neue auch dieser Sehnsucht eine Realität gegenüberstellen.
Ja, aber mit welchem, wohin will man damit genau? Also es ist wahrscheinlich wirklich ein Unterschied. Also ich meine, du bist jetzt 10 oder wir hatten 10 oder 11 Jahre älter, hatten wir festgestellt als ich. Und das ist dann vielleicht wahrscheinlich einfach, bin ich dann der Anfang dieser in ihren Widersprüchen aufgelösten. Und jetzt kommen seit einiger Zeit wieder die anderen. Ich bin ja eher sozusagen, ich habe ja mich, mit dir komme ich ja gut klar, aber ich habe diese anderen, das vorher, die geglaubt haben, man könnte da eine Einheit bilden, das habe ich ja nie verstanden.
Hast du nicht verstanden?
Nie.
Dann müssen wir dazu nochmal eine Extra-Sendung machen,
glaube ich. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hören will. Jetzt verlieren wir uns.
Allerdings, tatsächlich wäre das ein bisschen wenig produktiv, glaube ich. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir sozusagen noch den Faden halten. Wichtig war mir ja jetzt sozusagen festzustellen, in dem, was du gesagt hast, dort diese Sehnsucht nach einer, also in zum Beispiel in diesen ganzen religiösen Hamas-Äußerungen kommt das ja auch deutlich zum Ausdruck, das ist die Suche nach dem Paradies, die dann über Märtyrertum hergestellt werden soll und dieses Märtyrertum keinerlei Rücksicht mehr auch auf die eigene menschliche Existenz sozusagen nimmt. Und diesen Glauben immer aufs Neue zu dekonstruieren, darum ging es mir jetzt gerade an dieser Stelle. Und dafür aber als Voraussetzung eben auch das, was ich genannt habe, als Organisiertheit, um aus der Isolation der Angst eben oder der auch erstmal schon mal gar keinen Raum zu geben, so, ne?
Naja, da liegt ja auch eine faszinierende Kraft drin. Das kann man ja nicht absprechen. Ja. Also, die Und die trifft vielleicht etwas in den schwächelnden Zentren des Westens. Auf jeden Fall eine Faszination. Die ist ja jetzt kaum noch zu übersehen. Und die wird dann mit diesem Faszinierenden solidarisiert sich bis in das Antisemitische hinein. Es kommt natürlich auch, denke ich, dazu, eine Linke in den westlichen Metropolen ist nicht gerade unbedingt in der allerbesten Verfassung und alles andere als effizient. Das ist natürlich auch ein toller Projektionsraum für da geht was, ne? Die kriegen was hin, die bewirken etwas, ne? Das ist diese Projektion so, wow, das ist der Anfang des Ende des Westens und und damit muss man irgendwie umgehen. Also weil wenn es das wäre, dann möchte man ja fast für den Erhalt des Westens sein.
Das ist natürlich sowieso, da würden wir dann jetzt zum Thema Ukraine-Krieg und so kommen, was wir aber hier heute nicht tun werden. Aber es gibt diese Leerstelle, sagen wir mal, an Hoffnung und an Utopie, die gefüllt wird von auch von diesen Kräften. Ich fand gerade den Begriff schwächelnder Westen in dem Zusammenhang ganz faszinierend, weil die dort im Westen sozusagen feststeckenden ich nenne das jetzt einfach mal subproletarischen Schichten, im Sinne des Wortes auch feststeckenden, denen ist ja bereits jede Hoffnung ausgetrieben und sie sind damit quasi Spielgeld für solche Kräfte wie Hamas. Und das würde auch ein bisschen erklären, aber auch nur ein bisschen erklären, warum dieses Vergleichbare zum IS nicht durchdringt in die Köpfe.
Nee, aber die sehr laut lärmenden Kräfte und Stimmen, es gibt natürlich einerseits, klar gibt es das auch, diese, nennt sich so proletarisch, aber sehr viele der lauten Stimmen kommen ja aus gut dotierten Jobs, aus akademischen Anstellungen, aus den neuen Eliten. Und die, ja, aber ich verstehe das ja manchmal nicht ganz genau, wie man so ein Leben führt. Also du bist beim Staat beschäftigt und redest die ganze Zeit vom Ende des Kapitalismus. Das ist ja auch ein Sprung, den man täglich irgendwie schaffen muss und wo man vielleicht auch ein bisschen feststeckt. Und da sind ja andere Sachen, die das treiben. Da sind natürlich auch Ressentiments, das ist alles sehr geprägt von Konkurrenz. Also zum Beispiel gibt es wirklich so Unterschriftenlisten im Kulturbereich, die sich sehr deutlich gegen Israel wenden, die eigentlich wie so lange, da kann man sagen, okay, das sind jetzt alles gerade Leute, die Jobs suchen oder auf bessere Jobs kommen wollen im akademischen, künstlerischen, kulturellen Bereich. Das ist einfach so ein, die sind einerseits geprägt von dieser Prekarität ihrer Existenzen und gleichzeitig aber voll in diese Konkurrenz integriert. Und das ist natürlich auch eine Form von, das löst Ressentiment aus. Das ist ja auch vielleicht eine Klasse oder Schicht, die dem Kleinbürgertum, das am Ende der Weimarer Republik, das im hohen Maße das Ermächtigen, das Sich-Ermächtigen des Faschismus mitgetragen hat. Das sind ja vielleicht ganz ähnliche, die immer so in einer leichten Existenzgefährdung sind und in so einem Prozess der Konkurrenz mit Projektionen des Ressentiments, die ja auch da drin immer wieder auftauchen. Also bei Deborah Feldmann diese Rede vom Juden, der in Deutschland mit seinem Judentum Karriere macht, den es meines Erachtens gar nicht gibt, das ist eine Fiktion. Aber das sind ja genau diese, da ist ja alles drin.
Ja, du hast einen Namen genannt, das ist, werden viele gar nicht realisiert haben, die uns zuhören, das ist ein öffentlich medien publikumswirksamer Anwurf auf linke Jüdinnen in Deutschland, die oder Jüdinnen in Deutschland, die mit Israel solidarisch sind. Die können keine, was sagt sie? Keine Juden sein.
Ja, das sind sozusagen die Reden Deutschland nach dem Mund. Das sagt sie vor allem als die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt meist Talkshow-präsente Jüdin. Also sie, das ist eine Frau, die sich aus einer orthodoxen Gemeinde in New York gelöst hat und danach aus dieser Ablösung und ihrer Ablehnung des Zionismus eine Karriere als Buchautorin. Also es gibt nur Bücher darüber von ihr. Das entwickelt hat und eins ihr schlagendes Argument in Deutschland ist, naja, hier gibt es so Karrierejuden, die für Israel sprechen und damit sich durchsetzen, während wir, die Israel kritisieren, im Schatten stehen. Und das sagt sie in einem Moment, wo sie durch jede Talkshow gereicht wird und der absolute Superstar ist, also in diesem Genre.
Ich denke, wir sind an den Schluss gekommen. Und ich würde das mal zusammenfassen. Wir haben Fragmente von Ergebnissen geschaffen in dieser Stunde. Es ist daran weiterzuarbeiten. Keine Ahnung. Banaler Satz. Was sagst du, Dani?
Danke für das Gespräch. Und ja, nein, also es ist mitten im Prozess und in dieser Entwicklung und man darf sich wahrscheinlich nicht der Fassungslosigkeit ergeben und auch nicht dem Druck, dem solche Gespräche, wie wir sie jetzt ja geführt haben, derzeit auch ausgesetzt sind.
Vielen Dank, Dani. Vielen, vielen Dank. Deine Zeit, ja, wir haben uns jetzt häufiger getroffen und telefoniert, um diese Dinge auszutauschen. Und werden sicherlich weitermachen damit, früher oder später. Und verabschieden uns vielleicht an dieser Stelle von den Hörerinnen und Hörern des Nachmittagsmagazins für den heutigen Mittwoch. Die Sendung wird morgen um 12 voraussichtlich wiederholt. Und sie wird auch auf freie-radios.net nachzuhören sein, weil viele kleine Momente da drin vielleicht Anstöße geben, auch weiterzudenken und vielleicht auch zu spüren, dass man damit mit diesen Fragen und dieser Situation nicht alleine ist. Dani, ein letzter Satz von dir.
Danke, Werner, fürs Gespräch. Ja, und ich denke auch genau das, man muss jetzt neue Zusammenhänge aufbauen, aus denen heraus agiert werden kann. Und genau dieses, es sind ja ganz schön viele und es sind auch nicht, also das ist ja auch so ein Argument der anderen Seite, solidarisch zu sein mit Israel heißt nicht recht zu sein. Ganz sicher nicht. Und
danke dir, Dani. Und nach draußen auf Wiederhören.
Tschüss.